ARD. Dating.
Oh mein Gott.
Let's do this.
Liebe Phoebe, sag mal, wie machst du das eigentlich so mit dem Dating?
Ich date nicht.
Okay.
Also ich date seit über 10 Jahren nicht mehr. Wenn ich date, date ich nur noch Psychotherapeutinnen, mit denen ich hier die Lösung machen möchte. Ich hatte natürlich, um jetzt wieder ganz ernst zu werden, ich hatte natürlich schon das ein oder andere Date in meinem Leben und ich würde aus langjähriger Erfahrung zu Beginn dieser Folge sagen, der erste Eindruck zählt.
Lass uns das mal rausfinden, würde ich sagen, ob das wirklich so ist.
Hey und willkommen in der ARD-Audiothek oder wo auch immer ihr die Lösung hört, den Psychologie-Podcast des Bayerischen Rundfunks. Hallo sagt das Team Nike und Phoebe. Nike Hilber, die mich gerade so empathisch nach meinen Dating-Abgründen fragen wollte. Die ist hier der Lösung tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapeutin. Und ich bin Verena Fiebiger, kurz Phoebe, Autorin und Radiomoderatorin mit Psychologie im Nebenfach. Zertifikat, das Leben hat sie gelehrt.
Ich lieb's.
So auch beim Thema erste Dates und der Frage, wo wir manchmal zu streng sind mit unserem eigentlich ja noch unbekannten Gegenüber und ob Menschen, die sich in Dating-Apps tummeln, öfter mal eigentlich mal eine zweite Chance geben sollten, eine zweite Chance verdienen, statt immer wieder sofort entweder selbst das Handtuch zu werfen oder die Tür vor der Nase zugeknallt zu bekommen.
Wir werden dabei auch über Buzzwörter wie Red Flags und The Ick sprechen und uns anschauen, wo vielleicht auch ein bisschen Selbstreflexion beim Dating nicht schadet.
Ich würde sagen, Hauptsache Buzzwörter. Wer von euch Dating-Shows schaut, wie zum Beispiel Are You The One oder Love Island, da benutzen die Kandidatinnen und Kandidaten auch sehr gern das beliebte Buzzword Triggern. Das gute alte Triggern kommt da ständig vor. Über das sprechen wir heute nicht, aber es gibt dazu bereits eine Folge im Lösungsfeed. Sind wir alle ein bisschen traumatisiert, heißt diese Folge, und die verlinken wir euch in den Shownotes.
Wir bleiben aber natürlich nicht bei den Buzzwords, sondern schauen uns ein Phänomen unserer Psyche an, das ich auch häufig in meiner Praxis beobachte, und zwar die sogenannten Abwehrmechanismen. Diese hält unsere Psyche parat, wenn es darum geht, uns zu schützen. Und es geht darum, wie zum Beispiel alte Beziehungserfahrungen und innere Konflikte ins Dating so hineinfunken, so dass wir der anderen Person dann öfter lieber keine zweite Chance geben.
Weil ich ja nicht mehr date, Nike, weiß ich das nur vom Hörensagen, aber vielleicht weißt du das. Kurzer Reality-Check. Im Vergleich zu früher daten Menschen ja nicht mehr so im Club oder so. Also dass man abends ausgeht und sich dann irgendwie auf der Tanzfläche zu den 1 bis 3 interessanten Hanseln so hinarbeitet oder Last Man Standing am Tresen macht und schaut, wer bleibt da noch so übrig und hat auch vielleicht Interesse, sondern man geht weg und zeitgleich macht man sich per App ein Date klar.
Ja, ich habe davon gehört, dass man das mittlerweile so macht.
Wir sind beide so Hörensagen, Leute.
Naja, nee, ich war da schon auch mal unterwegs. Ja, also ich bin schon noch Teil der Generation, die die Freude hatte, das alles auszuprobieren. Allerdings, ja, ich finde das immer so sehr geplant mittlerweile. Also früher, ne, ist man irgendwie so in einem Club und hat mal so geschaut, was passiert. Und jetzt ist so, hey, hier ist mein Date, das ist schon ausgemacht. Ich weiß auch, wer mich da erwartet, also im Idealfall.
Es war ein bisschen aufregender im Sinne von ein Risiko, ne? Es konnte natürlich die Nacht des Jahres werden. Aber es konnte auch ein bisschen sein wie so gefühlt Brettspielabend mit der Familie.
Nichts gegen Brettspiele an der Stelle?
Ein bisschen was gegen Brettspiele an der Stelle. Aber auf jeden Fall, es gab früher, wenn ich das mal so sagen darf, ja 3 Dating-Hotspots. Ich glaube, da gab es auch Umfragen und Studien dazu. Wo lernen sich die Leute kennen? Am Arbeitsplatz, im Freundeskreis oder in der Freizeit? Und weil mich das so interessiert hat, wo heutzutage Leute andere Leute kennenlernen, kommt jetzt ein Journalisten-Move. Ich zitiere eine Umfrage von Statista. Demnach lernen sich mittlerweile die meisten Paare über, Überraschung, Dating-Apps kennen, aber auch noch über Freunde. Also der gute alte Freundeskreis, ich bin erleichtert, den gibt es noch als Alternativhabitat zu diesen Dating-Apps.
Das erwartet man erstmal gar nicht.
Dass es noch gibt, ja, aber ich finde es eine gute Nachricht eigentlich.
Du hast ja vorhin gesagt, dass du gar nicht mehr datest, aber hast du denn jetzt jemals schon Erfahrungen mit Online-Dating gemacht?
Ich weiß nicht, ob ich leider sagen soll oder zum Glück, also wirklich gar keine. Und ich wäre heutzutage, wenn ich jetzt sagen würde, ich fange wieder an zu daten, ich wäre völlig aufgeschmissen. Ich wäre wie so dieser, ich weiß, es ist ein viel zitiertes Bild, ich wäre wie der Affe mit dem Dosenöffner vor der Ravioli-Dose und müsste mir das alles, müsste erstmal die AGBs durchlesen.
Mhm. Nichts gegen die klugen Affen.
Nein, nein. Aber wirklich so, wie machen die das jetzt im Jahr 2026? Und ich werde ein bisschen nostalgisch, werde euch einen kurzen historischen Abriss jetzt liefern, wie das damals vor 2012 war. Also 2012 ist Tinder in Deutschland auf den Markt gekommen und ich möchte jetzt nicht sagen, das war wirklich ein Zuckerschlecken alles, bevor Tinder kam. Mhm. Ja, das war nicht so. Man hat sich halt die Körbe persönlich am Bartresen abgeholt. Aber der Vorteil war, man hat nicht so viele Körbe bekommen, weil man gar nicht so viele Menschen im echten Leben getroffen hat, sondern man hatte weniger Auswahl. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir an unser Thema denken, diese zweiten Chancen. Man hat Leuten vielleicht anders zweite Chancen gegeben. Und was passiert auf Dating-Apps, wenn ich Menschen anschreibe, dann höre ich nichts mehr von ihnen. Oder wenn ich Menschen treffe und dann sagen sie nach einem Date, ciao. Das ist ein bisschen Resilienzvernichtung. Und das wollen wir eigentlich nicht.
Ja, um vielleicht auch mal was Positives zu sagen. Praktisch ist halt, dass bei einer vollen Arbeitswoche oder wenn man irgendwo neu in eine Stadt zieht oder auch aufs Land zieht zum Beispiel, es ist einfach viel leichter und flexibel, jemanden überhaupt einfach mal für ein Date zu finden.
Oder im Urlaub.
Ja, genau. Und kein Mensch muss quasi so verdammt, okay, na so ein bisschen, ich bin in diesem Dorf aufgewachsen, ich werde hier für immer bleiben, wenn ich hier niemanden finde. Dann bleibe ich für immer Single.
Was auch nicht so schlimm ist, ja. Sie muss den französischen Philosophen Blaise Pascal an dieser Stelle zitieren. Ich glaube, ich habe ihn vielleicht auch schon mal zitiert. Alles menschliche Unglück entsteht aus einer einzigen Ursache, nämlich der, dass man nicht allein in seinem Zimmerchen aushält.
Ja, es bringt einfach das Wesentliche auf den Punkt.
Einfach mal Füße stillhalten. Und was ja auch wirklich eine nicht ganz neue, aber neuere Entwicklung ist, dass wir ja früher, wenn wir an Bezahl-Apps denken, wie Parship oder Elite-Partner, ganz zu Beginn hatte das ja, wenn du wirklich jetzt da jemanden kennenlernen wolltest, einen Beigeschmack eigentlich, ne?
Ja.
Wie habt ihr euch kennengelernt? Keiner wollte sagen, auf Parship oder so.
Ja, es war so ein bisschen so die bisschen coolere Variante von ich schalte eine Annonce in der Zeitschrift.
Stimmt.
In der Zeitung. Ja.
Früher haben die Eltern für ihre Kinder ja die Annoncen in den Zeitungen geschaltet. Und das hat sich ja wirklich komplett geändert. Und ich glaube, die LGBTQI+-Community, die waren, was jetzt dieses Daten online betrifft, absolute Vorreiter. Also wie bei Grindr. Und ich glaube, also Grindr ist eine App, wo sich schwule, bisexuelle und transidente Männer verabreden zum Sex. In der Regel. Und da dachte man wahrscheinlich, die Heteros machen sowas nicht. Das ist nicht so der ihr Ding. Und dann kam Tinder für die Heteros auf den Markt. Zack, Riesenerfolg. Und jetzt ist es eigentlich Goldstandard, sich per Dating-App kennenzulernen.
Ich muss wirklich sagen, ich bin gerade ziemlich beeindruckt dafür, dass du kein Online-Dating gemacht hast. Hast du dich da ganz schön reingefuchst in das Thema. Vielen Dank.
Also lass uns jetzt zu den Fallstricken von Dating-Apps kommen, die dazu führen, dass Menschen so schnell weiterwischen oder wenn es zu einem Treffen kommt, eben sehr schnell sagen, dieses Körperteil ist nicht ideal oder der Schnürsenkel im Schuh war nicht schön und dann sagen next.
Ja, also online gibt es erstmal unzählige Menschen und Möglichkeiten, die uns konstant irgendwie versprechen, hey, da könnte noch jemand Besseres kommen, was auch immer das erstmal ist. Und nicht nur beim Dating, sondern generell befinden wir uns in einer Zeit der maximalen Auswahl bei minimaler Toleranz, habe ich so den Eindruck. Ne? Also auch was Jobs angeht, es geht immer noch toller. Man kann mittlerweile alles machen, alle Türen stehen einem offen. Und Dating wird dann irgendwann auch zu so einem Konsumthema. Ne? Wenn mir ein Detail nicht passt, zum Beispiel der Apfel eine Delle hat oder
die Aubergine zu krumm ist,
dann sofort einfach next. Also Konsumverhalten, so als wären wir so ein Produkt, ne, wo man sich immer wieder was Neues kaufen kann, wenn das Alte irgendwie zu langweilig oder zu nervig geworden ist.
Und was mir als absoluter Newbie quasi in den Dating-Apps, was mir gar nicht so bekannt war, dass ja Leute auch oft mehrere Dating-Apps parallel nutzen. Und da gibt es auch eine qualitative Untersuchung dazu, wo die Befragten berichtet haben, dass sie auch dann noch weiter swipen, weiter wischen, wenn sie schon ein Date haben, weil sie davon ausgehen, dass das Gegenüber das auch so macht. Also man fährt mehrgleisig. Hat man früher auch schon gemacht. Ja, man ist immer schon mehrgleisig gefahren, aber nicht in so einer, wie soll ich sagen, strukturierten Art und Weise.
Und nicht so eng getaktet. Na, da musste man ja erstmal welche finden, mit denen man mehrgleisig fahren kann.
Und ich schwank da so ein bisschen zwischen, es ist mega wichtig, dass wir vielleicht heutzutage die eigenen Grenzen und die Wünsche an eine andere Person besser verstehen. Und auf der anderen Seite wird es aber so ein Fragenkatalog, beziehungsweise so eine Liste mit den 300 Eigenschaften, die Mr. und Mrs. Perfect haben müssen. Da denke ich mir immer, Macht es nicht mehr Sinn, ein Ausschlussverfahren zu haben? Im Sinne von, ich weiß zum Beispiel, ich möchte nicht mit sehr eifersüchtigen Menschen daten. Mhm. Oder ich weiß vielleicht, ich mag einfach keine Miesepeter. So, wenn jemand einfach immer so einen Flunsch zieht, das passt mir nicht. Oder ich bin wirklich jemand, für den Outdoor-Sport zur Identität gehört, das ist mir jetzt wichtig. Und dann konzentriere ich mich auf ganz wenige Sachen.
Ja, und vor allem, es sollte ja auch immer noch Spaß machen. Ne? Es sollte ja nicht so zu so einem Abarbeiten von, okay, das sind meine Favorite-Eigenschaften und die möchte ich unbedingt haben. Und wenn ich eine Person mega toll finde, aber die fährt kein Fahrrad, dann ist sie raus. Grenzt auch sehr ein. Und irgendwann sieht man da gefühlt vor lauter Bäumen den Wald auch nicht mehr. Da muss man dann schon fast aufpassen, dass da nicht so eine Art Dating-Burnout entsteht. Ne? Also das ist so eine Müdigkeit, so brauche ich keinen Bock mehr, es ist einfach alles zu viel, ich date gar niemanden mehr.
Mhm.
Und tatsächlich finde ich es auch sinnvoll, mal durchzuatmen, vielleicht die App zu schließen oder tatsächlich auch zu deinstallieren, um mal wieder irgendwie mit Friends ins Gespräch zu kommen und wirklich darüber zu sprechen, mal ganz analog, was ist mir wirklich wichtig, ja? Was für Werte sind mir wichtig und da einfach mal Druck rauszunehmen, um dann den Sinn für das Wesentliche wieder zu schärfen.
Wer super viel datet, der wird vielleicht auch für was anfälliger, was auf Social Media so als Phänomen beschrieben wird, was dann beim Daten in die Quere kommt, nennt sich The Ick. Was ist das, Nike?
Der Begriff kommt ursprünglich von der Plattform TikTok und geisterte da so ein bisschen herum und der kommt aus dem Englischen icky, also Ekel. Ekel ist eine super wichtige Primäremotion und es geht bei Ekel nicht nur so um so ein ganz kleines, ah, finde ich irgendwie blöd, nervt mich ein bisschen, wo man auch mal drüber stehen kann, sondern wirklich um so ein richtig stark ausgeprägtes, tiefes Unwohlsein, so eine richtige Ablehnung, wo man irgendwie merkt, oh, das ist jetzt gerade richtig unangenehm. Oft kann man sich das auch erstmal gar nicht selbst erklären. Also man versteht manchmal gar nicht, warum manche Personen das bei einem so auslösen. Und dann wird es total interessant für mich als Tiefenpsychologin, weil hinter dieser Heftigkeit dieses Gefühls liegt nicht selten eine tiefere Ursache. Also beispielsweise Erfahrungen in der Biografie, aber auch gesellschaftliche Normen.
Also the Ick, das plötzliche Gefühl von Abneigung, wenn jemand seine Suppe löffelt, wie er oder sie eben löffelt.
Mhm.
Und ganz oft ist es dann irrational, hat scheinbar einen banalen Auslöser. Ich fand mal jemanden ganz arg gut. Wir haben uns mehrfach getroffen. Ich war gerade verreist und deshalb haben wir viele Nachrichten geschrieben.
Mhm.
Und er hat mir dann mal so ein bisschen seinen Tag beschrieben. Mhm. Und zwar sehr detailreich. Ja, also eigentlich auch unterhaltsam.
Mhm.
Aber plötzlich war ich so, oh, Krise. So von wegen, und dann ist das passiert und dann habe ich noch einen Joghurt gegessen und bei mir so zack, Faszination weicht Fluchtreflex.
Das finde ich super spannend. Was war da los?
Mhm. Ja. Du, ich habe mir das damals auch gedacht, wenn ich dachte, jetzt bin ich irgendwie komisch drauf gerade. Jetzt bin ich eigentlich wie diese Typen, die ich früher immer geickt habe wahrscheinlich irgendwie. Also
okay.
Ich habe das ja früher auch mal gemerkt, dass ich irgendwas gemacht habe und plötzlich hat ein Mensch schlagartig das Interesse verloren. Ich dachte mir so, hä, was habe ich jetzt gemacht? Und das ging mir da eben auch so. Und dann dachte ich mir, woran erinnert mich das? Und ja, ich bin auch mit sehr extremen Detailberichten, sage ich mal, sozialisiert worden. Also wo es nie um Gefühl geht, um einen Inhalt, sondern immer um Straßennamen oder Baustellen oder so. Also wirklich sehr viele Details.
Hast du dann einfach aufgegeben oder wie bist du damit umgegangen?
Ich wollte wirklich zuerst alles sausen lassen.
Oh.
Und dann irgendwie, okay, doch, zweite Chance.
Mhm.
Und ich bin immer noch mit der Person zusammen.
Das muss man sich mal vorstellen, ne? Also wegen so einem Ick hättest du fast die Liebe deines Lebens verpasst, jetzt mal krass ausgedrückt.
Ja, ich kann nur sagen, ich kenne das eben auch umgekehrt, also dass ich das Gefühl hatte, ich falle plötzlich in den Keller hinunter, also die Person macht einen Schacht auf und ich bin runtergerauscht.
Mhm.
Sehr unangenehm.
Um das Ganze jetzt nochmal theoretisch einzuordnen, kommen wir zu einem wichtigen Begriff aus der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie, und zwar die Übertragung. Bei der Übertragung löst eine Person etwas in mir aus, was mich vielleicht unbewusst, kann auch mal bewusst sein, an jemanden oder etwas erinnert, mit dem ich gute oder auch mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und vielleicht hattest du das in dem Moment. Interessant ist, was für die eine Person super icky ist, kann für eine andere Person total anziehend sein. Es lohnt sich schon die Frage, ist diese Ick-Verhaltensweise wirklich unattraktiv oder ist es wirklich was, was ich daraus mache? Und im zweiten Schritt dann auch, ist da vielleicht eine Überforderung oder eine Angst, ja, weil mich die Person an irgendwas, irgendjemanden erinnert? Und mit dem Ick kann ich dann sozusagen die Verantwortung, diesem Gefühl nachzugehen und da wirklich nachzuforschen, dran zu arbeiten, einfach abgeben, ja, und einfach sagen, okay, ciao.
Und das ist wichtig, dass wir uns das auch heute mit diesen ganzen Möglichkeiten klarmachen, kein Mensch ist perfekt, egal wie lange ich suche. Und wenn das mit meinen romantischen Vorstellungen im Kopf clasht, wie jemand ist, dann macht es häufig mehr Sinn, sich mal die eigenen Vorstellungen anzuschauen. Warum bilde ich mir ein, Menschen haben genauso auszusehen, sich genauso zu verhalten? Und was ist mir eben wirklich wichtig?
Genau, und im ersten Moment ist natürlich so ein Ick super unangenehm zu spüren, aber im zweiten Moment ist es eigentlich auch total spannend, weil ich merke ja dann, okay, mein System fährt jetzt gerade total auf Abwehr und da dann zu gucken, was da los ist, kann einen weiterbringen.
Mein Gefühl ist ja, dass Leute, die sehr streng zu anderen sind, das auch bei sich selbst sind.
Ja, auf jeden Fall. Also es geht dann darum zu fragen, bin ich mir eigentlich bewusst, dass ich selbst nicht perfekt bin? Ich bin irgendwie auch nur eins von vielen Mängelexemplaren im unendlich langen Bücherregal des Datings. Ja. Aber darüber hinaus geht es darum, wie wir mit dieser Erkenntnis dann wirklich umgehen. Ja, also kann ich mir selbst mit Milde begegnen, wenn ich mal irgendwie was falsch mache oder mich komisch verhalte? Ja, oder verurteile ich mich dafür dann Stunden, Tage danach immer noch? Und davon hängt womöglich dann auch meine Gelassenheit im Umgang mit den vermeintlichen Fehlern eines potenziellen Partners, einer Partnerin ab.
Verstehe ich. Also wenn es um zweite Chancen geht, ja, kann es auch darum gehen, wie ich meiner eigenen Fehlbarkeit begegne, ob ich da tolerant sein kann. Vielleicht kann ich dann auch eben dem Gegenüber toleranter sein. Und das ist für mich übrigens auch so eine Red Flag, wenn ich bei Dates oder in Beziehungen merke, dass ich das Gefühl bekomme, es passt nicht, wie ich bin. Ich muss mich hier anstrengen. Ich muss hier irgendwie um jemanden buhlen, weil ich immer Angst haben muss, ich falle in Ungnade.
Ja.
Über Red Flags und was das eigentlich bedeutet, reden wir später noch. Wenn wir dazu neigen, zu uns selbst und dann auch zu anderen sehr ungnädig zu sein, um was geht es eigentlich im Kern, wenn wir so sind?
Selbstwert, Riesenthema. Ich versuche es kurz zu machen. Also beim Selbstwert geht es erstmal darum, wie du dich selbst bewertest. Und da haben wir schon das erste Konfliktpotenzial. In der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie kann es da nämlich auch zu einem Selbstwertkonflikt kommen. Bei diesem Konfliktschema geht es grundsätzlich erstmal darum, gesehen wollen zu werden. Es geht um Anerkennung und Wertschätzung. Ja, es ist ein ganz natürlicher Wunsch. Aber im Falle eines neurotischen Konflikts, also dann, wenn sich psychische Symptome bemerkbar machen, durchzieht die in diesem Fall ungelöste Wertfrage. Also, ich weiß nicht wirklich, wie viel wert ich bin. Sozusagen unser ganzes Leben und insbesondere auch unsere Beziehungsgestaltung und das Dating. Menschen tun sich dann oft schwer, sich als wirklich wertvolle und liebenswerte Personen zu sehen. Und um das zu lösen, kippen sie manchmal eine total krasse Überhöhung. Also so ein bisschen, ich warte auf meinen Traumprinzen. Oder man wertet ganz krass andere Menschen ab.
Das ist so spannend, wenn ich nicht verstanden habe, dass sich mein Wert gar nicht bemessen lässt, ja, sondern dass ich einfach wertvoll bin, weil es mich gibt.
Ja.
Wenn ich daran zweifle, dann stoße ich beim Dating und in Partnerschaften immer wieder an diesen Punkt, dass man andere schnell abwertet und dann eben nicht in eine Beziehung kommt zum Beispiel oder nicht weiter daten möchte. Oder ich glaube eben auch, man trifft dann die Leute, die einen dann auch wiederum abwerten. Also dass einem das dann selbst auch passiert, dass man sich in so Situationen wiederfindet. Das ist ein anstrengender Kreislauf.
Absolut. So ein ungelöster Selbstwertkonflikt kann wirklich viel Leid auslösen. Ein weiterer Konflikt, den ich hier unbedingt noch nennen muss, weil er auch wahnsinnig viel erklärt in unserem alltäglichen Leben und in unserem Dating-Beziehungsverhalten, ist der Individuationsabhängigkeitskonflikt. Du fragst dich jetzt sicher, was das ist, oder?
Ja, frage ich mich. Ich hätte kurz gedacht, es kommt was ich vielleicht kenne es nicht, ne? Nur nicht gehört. Hatten wir noch nicht in der Lösung.
Ja, also das heißt, einerseits streben wir nach emotionaler Sicherheit und haltgebenden Beziehungen und auf der anderen Seite wollen wir uns allerdings auch unabhängig und natürlich auch abgegrenzt als starke, selbstständige Individuen erleben können.
Ah, ich kenne es doch. Also dieses ewige Pendel zwischen Autonomie und Abhängigkeit. Ja. Also das bedeutet, wir Menschen haben als Grundbedürfnis, dass wir in die Welt rausgehen dürfen und unsere eigenen Erfahrungen sammeln wollen und auf der anderen Seite wollen wir immer wieder ganz klein und abhängig sein dürfen.
Genau.
In einer engen, schönen Beziehung.
Genau, und ich finde es schon, wenn du das so sagst, Abhängigkeit wird auch oft mittlerweile so als was Negatives gesehen, ne? Aber sobald wir in Beziehung sind, sind wir natürlich abhängig. Und dieser Individuationsabhängigkeitskonflikt beziehungsweise diese Balance wird in unserer Kindheit und unserer Prägung entwickelt. Ganz wichtig sind da die Bezugspersonen. Also, es dominiert in Beziehungen ständig die Frage, wie viel Nähe kann ich überhaupt zulassen, so dass es mir gut geht und so dass es auch der anderen Person gut geht, ohne dass wir Angst bekommen. Wenn wir uns jetzt den passiven Modus anschauen von diesem Individuationsabhängigkeitskonflikt, so nennt man das in der tiefen Psychologie, dann suchen wir uns eine Beziehung, die vor allem auf Abhängigkeit basiert, weil wir so große Angst davor haben, die Beziehung zu verlieren. Wir nehmen dann ganz viel in Kauf.
Also das wäre dann so die Haltung, ich bleibe bei meinem Partner, egal wie schlecht er mich behandelt oder wie sehr sie mich verletzt.
Genau, also Distanz muss dann um jeden Preis vermieden werden, weil ich einfach nicht weiß, wie ich alleine überhaupt existieren kann. Und es wäre eine Lösung des Konflikts in Anführungsstrichen, aber eben eine dysfunktionale.
Mhm. Das war jetzt der passive Modus. Und was ist dann in diesem aktiven Modus?
Im aktiven Modus ist die Angst vor Verschmelzung zentral. Es geht also vor allem um den Erhalt der Unabhängigkeit. Und diese Individuation verteidigen wir mit allen Mitteln. Beziehungen können da also eher so einengend oder bedrohlich wirken. Ja, man könnte auch so sagen, so diese Bindungsunfähigkeit, die auch oft in aller Munde ist.
Ich finde das Wissen sehr wichtig, weil eine Beziehung stabilisiert uns ja auf Dauer, wobei das möglich ist. Also wo wir eben uns immer wieder ganz nah sein können, aber wo wir uns auch entwickeln können. Wo die eigenen Bedürfnisse und Interessen auch da sein dürfen und wir uns aber darin auch immer wieder auf den Partner beziehen, in gewisser Weise. Ne?
Grundsätzlich entwickelt jeder und jede einen ganz individuellen Bindungsstil oder Bindungstyp. Also ob du zum Beispiel eher vermeidend agierst oder eher in Richtung Bindungsangst tendierst. Und ich glaube, Phoebe, dazu habt ihr schon mal eine Folge gemacht?
Ja, das war mit der Verhaltenstherapeutin Sophie Oberender. Das hieß Bindungsangst, warum es uns schwerfällt, Beziehungen einzugehen. Packen wir euch in die Shownotes, wenn ihr Lust habt, euch ins Thema Bindung in Beziehungen ein bisschen einzuhören. Es ist komplex, können wir an der Stelle auf jeden Fall festhalten.
Definitiv, Phoebe. Und gleichzeitig, wir sind Menschen, wir sind einfach komplex. Wir sind alle sehr unterschiedlich und da braucht es auch komplexe Erklärungstheorien dahinter, finde ich. Es gibt aber noch eine weitere Stolperfalle beim Dating, die mit der Kindheit zusammenhängen kann. Und um das zu verstehen, setzen wir uns mal kurz an den Tisch einer berühmten Familie der Psychoanalyse.
Ha, endlich. Die Freuds. Auftritt die Freuds.
Da hast du drauf gewartet, ja. Oder? Also hier vielleicht kurz eine kleine Begriffserklärung. Ich selbst bin ja tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapeutin. Die hat sich quasi aus der Psychoanalyse herausentwickelt. Wir haben den gleichen Theorie-Background, obwohl wir in der Praxis teils Dinge anders machen. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es in Deutschland für diese Verfahren einen Überbegriff. Der heißt psychodynamische Psychotherapie. Das hat vor allem berufspolitische Gründe, da muss ich gar nicht näher drauf eingehen, aber dass das mal geklärt ist.
Mhm.
Jetzt zurück zu Family Freud. Also Sigmund Freud, sozusagen der Urvater der Psychoanalyse, und dann aber vor allem seine Tochter Anna Freud haben sich intensiv mit dem Phänomen der sogenannten Abwehrmechanismen beschäftigt.
Hatten wir auch schon mal, aber ich finde es super, dass wir das jetzt mit dir als Tiefenpsychologin nochmal machen.
In den letzten 2 Jahrzehnten kam Freud und vor allem, was muss man fairerweise dazu sagen, die folgenden Generationen der PsychoanalytikerInnen daraus gemacht haben, in der Psychologie teils zu Recht, teils aber auch zu Unrecht, leider nicht so gut weg. Und tatsächlich zeigt die empirische Forschung mittlerweile, dass bestimmte Konzepte, eben auch das der Abwehrmechanismen, nach wie vor große Relevanz in unserem alltäglichen Erleben haben. Also, um was geht's da jetzt genau? Diese Abwehrmechanismen sind eine unbewusste Kompensation, mit der unsere Psyche uns selbst und unsere Beziehungen, Stichwort Dating, vor schmerzhaften Gefühlen schützen will. Beispielsweise Angst, ne, wenn wir so haben, Angst, sich auf jemanden einzulassen, weil man vielleicht mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Oder auch Scham, ja, bin ich okay, wie ich bin? Darf ich mich zeigen, wie ich bin? Und ein Stück weit müssen wir im Alltag ja funktionieren. Zum Beispiel ist es super wenig hilfreich, wenn ich jetzt meinetwegen während einem Date komplett in Tränen ausbreche. Also es darf schon auch mal passieren, aber vielleicht nicht jedes Mal. Und dann immer die Situation fluchtartig verlasse. Und die Abwehrmechanismen helfen uns dann in so einem Moment eben nicht in Tränen auszubrechen, sondern es quasi ins Unbewusste schieben zu können für den Moment, um dann wirklich ganz da zu sein. Letztendlich können wir dadurch wirklich unser Leben meistern. Also jeder Mensch verfügt über so ein Bündel an so, ich sag jetzt mal, bevorzugten Abwehrmechanismen. Da gibt's nämlich eine ganze Reihe, die uns durch unser Leben begleiten.
Welche sind jetzt, wenn es ums Daten geht, so die besonders tragenden?
Also ich habe sofort an Idealisierung oder Abwertung gedacht.
Da kann man sich schon was drunter vorstellen, aber erklär mal genauer, Nike.
Also bei Idealisierung neigt man erstmal dazu, die positiven Seiten einer Situation oder eines Menschen, in dem Fall beim Dating, sehr stark zu idealisieren, also zu betonen, während man zum Beispiel die negativen Aspekte nicht sehen will oder ausblendet. Und jetzt nochmal zurück zu unserem Individuationsabhängigkeitskonflikt, also diesem Hin- und Hergerissensein zwischen Nähe und Distanz.
Mhm.
So nach dem Motto, ich will auf keinen Fall alleine sein, also ich blende alles Negative aus, damit eine Beziehung überhaupt zustande kommt.
Ah.
Also das wäre die Idealisierung.
Mhm.
Und bei der Abwertung geht's ums Gegenteil. Also da suchen wir wirklich explizit alles und werten das ab, so dass wir bloß nicht zu viel Nähe zulassen. Also in unserer Individuation bestärkt werden und immer sagen können, nee, also das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Alleine ist besser.
Was machen dann Idealisierung wie Abwertung? Als was dienen die dann?
Es geht darum, den Selbstwert zu stabilisieren oder eben diesen Individuationsabhängigkeitskonflikt auszubalancieren.
Mhm.
Hinter diesen Konflikten kann zum Beispiel die Angst stehen, sich wirklich auf jemanden einzulassen, auch auf die Gefahr hin, verletzt zu werden. Und das Zurückgreifen auf diese Abwehrmechanismen kann dann manchmal in Anführungsstrichen erstmal einfacher sein, als sich wirklich diesen Gefühlen zu stellen, die einem richtig Angst einjagen und wo man vielleicht auch mal an Erinnerungen ran muss, die halt nicht so schön besetzt sind. Ja.
Abwertung kann sich aber auch immer gegen einen selbst richten, oder?
Ganz genau. Das kennen sicher auch manche von euch. Also man macht sich dann selbst schlechter, als man eigentlich ist. Also zum Beispiel, ja, die Person will mich doch eh nie wieder treffen, weil ich habe das Date nicht gut gemacht oder ich bin so unscheinbar. Auf der anderen Seite die Idealisierung. Da kann es dann oft auch umschlagen. Menschen, die sehr stark idealisieren, kippen dann manchmal auch in so eine ganz krasse Abwertung. Also einmal ist erstmal alles total toll und im nächsten Moment ist alles nicht so toll.
Buzzword Lovebombing.
Ja.
Das zuerst wird man überschüttet und dann mit dem Arsch nicht mehr angeschaut.
Geghostet. Buzzword.
Und dann ist einem jetzt genau das passiert, ja? Ein Typ oder eine Frau hat einen idealisiert, dann abgewertet. Küchentischanalyse.
Mhm.
Wir müssen ganz viel mit unseren Freunden, Freundinnen drüber sprechen. Was ist da jetzt vorgefallen?
Dieses stundenlange Diskutieren, was übrigens ein sehr heteronormativer Prozess ist, also das machen besonders oft weiblich sozialisierte Personen, nennt sich Intellektualisierung.
Spannend.
Diese Flucht in das Abstrakte, das Rationale schützt eben auch vor Gefühlen, ja. Vielleicht macht das einen eigentlich unglaublich wütend, ne? Also wenn jemand einfach sagt, hey, ich rufe dich an, ich melde mich nicht mehr, dann wäre doch eigentlich Wut so die richtige Reaktion, zu sagen, hey, was geht denn eigentlich ab? Warum behandelt er mich so, ja? Oder vielleicht auch eine Trauer, ja? Also Zurückweisung, ach, schon wieder nicht.
Und da muss ich sagen, weil du gemeint hast, heteronormativer Prozess. Ich fand es manchmal ganz, ich sag mal jetzt, erquicklich, wie zum Beispiel mein damals männlicher Mitbewohner meinte, warum machst du dir überhaupt so einen Kopf? Jetzt schreibst du, warum meldest du dich nicht, du Sack?
Also, ja, und so. Da sind wir dann bei der weiblichen Sozialisation, ne? So dieses Gefühl, wir müssen das intellektualisieren, weil das kommt nicht gut an. Ne? Das ist meine Furie oder so, wenn ich meine Gefühle zulasse oder wenn ich sage, ich will das nicht. Im Beispiel, er meldet sich nicht oder sie meldet sich nicht, wäre zum Beispiel nicht die relevante Frage, warum tut er oder sie das, sondern wie finde ich das denn eigentlich? Und dann, du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, es kann auch passieren, dass wir uns in unseren Abwehrmechanismen verheddern. Es könnte dann so laufen, einerseits sehne ich mich nach Nähe, andererseits habe ich aber eben zum Beispiel, weil ich mal richtig schlecht behandelt wurde von einem Ex oder ähnlichen, ziemlich einen Bammel, mich wirklich wieder auf jemanden einzulassen. Wenn ich jetzt aber nur fröhlich vor mich hin abwerte und nie irgendwie ein gutes Haar an irgendjemanden lasse, dann werde ich ja nie meinen Wunsch nach Nähe erfüllt bekommen. Im Prinzip geht es darum, den eigenen inneren Konflikt zu kennen, also diese eigene Zerrissenheit zu reflektieren und dann immer zu gucken, okay, wie kann ich da wieder eine Balance bekommen? Wie kann ich da mich wieder einpendeln, so dass ich auch wirklich nachhaltig meine Bedürfnisse befriedigen kann?
Wow. Also jetzt hatten wir schon The Ick, wenn uns plötzlich eine Mikroverhaltensweise ekelt. Wir haben gerade über einige von vielen Abwehrmechanismen unserer Psyche gesprochen, mit denen wir uns unbewusst schützen, wie Idealisierung, Abwertung und Intellektualisierung. Mhm. Und wir haben auf in der Kindheit erlernte Muster geschaut, die auch im späteren Leben beeinflussen, wie viel Nähe und Distanz wir ertragen. Was kann denn im Dating-Prozess noch Einfluss haben darauf, ob wir vielleicht vorschnell sagen, nee, gar nicht mein Fall. nächste Person oder ob wir jemandem dann doch nochmal eine zweite Chance geben.
Ich möchte kurz noch eine Lanze brechen. Ich finde es übrigens auch voll okay, wenn man happy Single ist. Ne, weil wir immer gerade so drüber sprechen, Beziehung so ein bisschen muss das Ziel sein. Aber ne, wenn Menschen total okay Single sind, ist es ja auch völlig fein.
Wir sind uns selbst genug.
Yes, so ist es. Und auf deine Frage, naja, man kann sich erstmal fragen, wer sind denn die Menschen, durch die wir das erste Mal tatsächlich Liebe erfahren?
Die frühen Bezugspersonen, in der Regel die Eltern.
Genau. Und jetzt wird's interessant, weil ganz egal, wie viel deren Verhalten jetzt tatsächlich auch mit Liebe zu tun hat, Kinder denken erstmal, okay, also so läuft es in Beziehungen normalerweise. Und das verstehe ich jetzt auch unter Liebe. Ja, und das dann nennt sich dann die sogenannten Beziehungsrepräsentanzen, ne? Also so unsere Erwartungen an Beziehungen. Und das kann unser Verhalten beeinflussen und natürlich auch unsere Partnerschaften. Denn wir tendieren dazu, Dinge, die wir kennen, ich finde es immer gut, im Englischen heißt es to be familiar with something. Da steckt auch Family drin, Familie drin. Dinge, die wir kennen, von früher zu wiederholen. Und mit früher meine ich übrigens jetzt nicht nur die ersten 3 Lebensjahre, ne, sondern wirklich bis ins Hier und Jetzt ist relevant. Und diese frühen Erfahrungen können dann im Hier und Jetzt auf Beziehungen übertragen werden. In der psychodynamischen Psychotherapie spricht man da eben von der Übertragung.
Das Schöne ist bei der Übertragung, dass es ja auch nicht nur negativ ist. Es hat auch hier 2 Seiten.
Ganz genau. Also es gibt eben auch eine positive Übertragung. Bei dem anderen, wenn uns was in Anführungsstrichen Negatives passiert, dann sprechen wir von der negativen Übertragung. Aber es gibt auch eine positive. Beispielsweise, du hattest einfach eine super verlässliche Bezugsperson in deiner Kindheit, wo du jetzt noch weißt, da kannst du immer hingehen, da fühlst du dich wohl. Und dann triffst du beim Dating vielleicht so eine Person, die dich nur so ein bisschen dran erinnert. Dann kriegt die Person so ein bisschen wie so eine Art Vertrauensvorschuss. Du kannst dich leichter öffnen, du verstehst Dinge eher positiver, es kommt nicht so leicht zu Missverständnissen.
Das wäre jetzt mal so der Idealfall, dass wir alle uns ganz wohltuende erste Bezugspersonen gehabt hätten, damit wir auch eher Dating-Situationen und Partnerschaften aufsuchen, die uns an dieses Zuhause erinnern. Aber wir haben ja von dir auch gerade schon gehört, wir werden über das ganze Leben geprägt, also auch positive Beziehungserfahrungen später können Dinge wettmachen, wenn wir es mal in sowas reinschaffen. Jetzt haben wir viel über unbewusste Mechanismen der Psyche gesprochen und ich denke, es ist klar geworden, da funkt viel rein in so ein harmloses Date. Da sitzen unter Umständen auch noch einige andere Leute aus der Vergangenheit mit am Tisch, die beeinflussen, wie wir die andere Person wahrnehmen. Ich bin immer wieder erstaunt, und es ist eigentlich fast schon ein Wunder, dass doch recht viele Leute mehrmals im Leben ein richtig gutes Match haben. Was ist denn die Lösung, Nike, für unsere zweite Chance? Wann dürfen wir uns einen Ruck geben und sagen, hey, ich treffe dich nochmal? Und wann dürfen wir aber auch wirklich getrost sagen, nee, next. Diesmal nicht.
Abschließend kommen wir nochmal zu dem Buzzword, der Red Flag. Der Begriff beschreibt nämlich sehr treffend, was wir nicht tolerieren brauchen. Diese Red Flags sind auch nicht verhandelbar und tatsächlich sehr individuell.
Für alle ZuhörerInnen, die den Ausdruck nicht kennen, was ist mit Red Flag gemeint?
Letztlich handelt es sich dabei um ein sehr klares Warnsignal deiner Psyche. Also zum Beispiel, wenn dir übel wird beim Gedanken an Küssen einer bestimmten Person oder du super angespannt bist, gestresst bist, so wie du vorhin gemeint hast, Phoebe, dass du schon währenddessen die ganze Zeit das Gefühl hast, du wirst bewertet, du kannst gar nicht normal sprechen oder so. Und da gibt es dann so bestimmte nicht verhandelbare Red Flags. Also da sprechen wir dann von ganz klaren Grenzverletzungen.
Ja. Also dieses Nein heißt Nein, kein Ja ist auch ein Nein, also so Übergriffe im Sinn.
Ja, genau. Da ist das Thema Consent, also Zustimmung, super wichtig. Ja. Und wenn das nicht gegeben ist, dann
Red Flag.
Genau.
Und dann gibt es noch verhandelbare individuelle Red Flags, also wo es für die eine Person nicht geht und für die andere geht.
Genau, also wir sind dann im Grunde bei den persönlichen No-Gos. Die sollte man davor halt wissen.
Wer dann will die Person halt keine Kinder. Ja gut.
Okay, das ist jetzt ein großes Thema. aber genau, man sollte halt wissen davor, gut, was man möchte und was man nicht möchte.
Manchmal bilden sich so Red Flags eher auch erst mit den Jahren und mit der Erfahrung raus. Ich wusste nicht, dass ich ein krasses Problem mit Ex-Freundinnen mal kriege, bis ich mit einem Menschen zusammengekommen bin, der gesagt hat, ja, wenn du mich wirklich liebst, würdest du dich freuen, wenn ich mit meiner Ex-Freundin wieder zusammenkomme.
Wow.
Und wie ist es jetzt, wenn wir ein Date hatten, es gab keine Red Flag, aber ich war vielleicht auch nicht gleich schockverliebt. Ja, das ist ja auch immer so für die Leute vermeintlich, dieses, ich muss total verliebt sein und dann passt es. Und das ist ja eigentlich auch eine Red Flag.
Richtig.
Wenn Menschen ganz starke Gefühle in einem auslösen oder es sind so kleine Sachen wie, oh, die Person spricht irgendwie so einen Dialekt, komme ich mit diesem Dialekt klar? Wann würdest du sagen, hey, schaust dir bei einem zweiten Treffen nochmal in Ruhe an.
Manche Dinge lassen sich ja auch situativ erklären. Also zum Beispiel hat man vielleicht einfach einen super anstrengenden Tag gehabt und kann deswegen nicht so gut zuhören, wie man normalerweise zuhört. Oder eine Person ist mega aufgeregt gewesen und hat sich deswegen vielleicht irgendwie komisch verhalten.
Du bist ein bisschen mehr Teamtoleranz, gell?
Jein, ich denke, Kommunikation ist richtig wichtig. Und vielleicht bei einem weiteren Treffen könnte man ja noch andere Seiten zeigen oder andere Seiten kennenlernen an der anderen Person, die beim ersten Treffen so gar nicht aufgetreten sind.
Ich habe ja ganz am Anfang die steile These vertreten, vielleicht nicht beim allerersten Treffen, aber im Grunde, wenn Menschen wissen, was sie sich wünschen von einer anderen Person, von einem Zusammensein und überhaupt von einer Begegnung und wenn man sich selber gut kennt und genau hinschaut, dann weiß man eigentlich sehr schnell, was ist toll an der Person und was könnte auch in der ferneren Zukunft ein Thema werden zwischen uns, vielleicht auch ein schwieriges.
Ja, ich denke, da gehört schon super viel Selbstreflexion dazu und auch so der Mut, ehrlich mit sich selbst zu sein und auf die eigene Stimme zu hören. Und zusätzlich, manchmal passieren Dinge auch einfach und man ist erst rückblickend schlauer. Also, dass wir alles immer kontrollieren können, ist auch, glaube ich, so ein bisschen so ein Wunschdenken, so eine Fantasie. Grundsätzlich lohnt sich immer ein Check-in mit mir selbst. Ja? Also spüre ich wirklich eine echte Abneigung gegen die Person, wo einfach ich merke, okay, da hilft einfach kein weites Treffen. Da bin ich einfach ganz klar nein. Oder bin ich vielleicht eher unsicher? Auch so ein bisschen zu gucken, bin ich eigentlich gerade bereit für eine Beziehung?
Ja, ganz wichtiger Punkt.
So. Oder vielleicht bin ich auch einfach eigentlich happy single, aber irgendwie sagen immer alle, man muss in einer Beziehung sein. Na, also da auch mal hinzuspüren.
Oder bin ich innerlich verbandelt noch mit meinem letzten Fling, mit der letzten Liaison und ich bin eigentlich im Tröstmodus unterwegs.
Zum Beispiel.
Ist auch so ein dramatischer Kreislauf, wenn ein Mensch sich mit dem anderen tröstet, der dann sich wieder mit dem anderen tröstet und mit der anderen tröstet.
Ja, das kann sein, aber manchmal funktioniert das auch.
Nichts ist wichtiger als ein respektvolles Miteinander eigentlich.
Ja, genau. Keiner von uns ist perfekt. Wir alle sind fehlbar und wir können auch mal was falsch oder anders interpretieren, was vielleicht anders gemeint war. Und ich denke, es ist schon super wichtig, anstatt jemanden einfach sofort zu ghosten, lohnt es sich immer, Irritationen oder Ängste entweder direkt anzusprechen oder einfach zu kommunizieren, hey, das war nichts für mich. Und ganz klar, bei echten Red Flags, da sollte man sich schützen.
In diesem Sinne, wir sind uns selbst genug und was am Ende zählt, ist echte Gegenseitigkeit.
Wunderschön, wie du und ich quasi hier in diesem Raum.
Wie zwei Premium-Teebeutelsprüche. Danke dir, Nike, für deine klugen Gedanken.
Danke dir, Phoebe, und vielen Dank euch fürs Zuhören.
Wenn ihr uns etwas ausführlicher kontaktieren möchtet, zum Beispiel mit Themenvorschlägen, Feedback oder einer Geschichte, die wir hier in der Lösung beleuchten könnten, dann schickt uns eine Sprachnachricht im Messenger eurer Wahl an die 0173 45 22 100 oder eine Mail an die.loesung@br.de.
Und wenn ihr auch noch die nächste Folge hören möchtet, abonniert einfach die Lösung. Wir freuen uns über Sterne und freundliche Bewertungen in der Podcast-App eurer Wahl.
Es gibt nicht die Lösung.
Aber jeder Schritt zählt.
Autorin der Folge ist Clara Eder. Redaktion Friederike Wede. Mitarbeiterin der Woche Nicole Ficuccello. Noch viel mehr rund ums Dating, um Sex und Beziehungen, glückliches Single-Sein, Aubergine-Emojis geht's im Sex-Podcast im Namen der Hose von unseren lieben BR-KollegInnen Auri Sattelmeier und Sebastian Heigl. Die sprechen offen und ohne Tabus über alles, was mit Liebe, Sex und Partnerschaft zu tun hat und beantworten euch Fragen wie, warum lieben Frauen Lesben-Pornos? Was passiert bei einer Kinky-Party? Kann man gegen Sperma allergisch sein? Im Namen der Hose gibt's jeden Samstag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.